Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Arsen lässt die Bakterien leuchten, Biosensor für giftiges Brunnenwasser. Schon gewusst, dass auch der Zebrafisch die Uhr stellen muss und natürlich unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie. Auf die Qualität des Trinkwassers ist Verlass, zumindest bei uns in Deutschland. Ganz anders ist die Situation in Bangladesch. Dort haben viele Menschen über Jahre arsenverseuchtes Brunnenwasser getrunken. Mithilfe von Bakterien können jetzt die guten von den schlechten Brunnen unterschieden werden. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunkt. Vorher halten wir mal kurz ein Ohr unter Wasser, denn von dort stammt unser Geräusch des Monats.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Wer für dieses merkwürdige Geräusch verantwortlich ist, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Arsen wird in Deutschland im Allgemeinen wohl eher mit der Krimi-Lektüre als mit dem ganz normalen Trinkwasser in Verbindung gebracht. Das Gift kommt zwar auch bei uns natürlicherweise vor, stellt aber im Normalfall kein Problem dar. Anders ist das in Ländern wie Bangladesch. In guter Absicht wurden dort Brunnen gebohrt, um die Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen. Doch wie sich erst später herausstellte, ist dieses Wasser vielfach mit Arsen verseucht, ohne dass die Menschen überhaupt davon wissen. Professor Hauke Harms vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig arbeitet an der Entwicklung eines einfachen Arsentests, mit dem die Betroffenen selbst feststellen können, ob ihr Brunnen arsenverseucht ist oder nicht. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Zum Interview gieße ich Professor Hauke Harms vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ein Glas Mineralwasser ein. Dabei hat man hierzulande üblicherweise keine Bedenken. Aber falls doch, wie könnte ich überhaupt feststellen, ob dieses Glas Wasser beispielsweise Arsen enthält?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also in Deutschland könnten Sie das in einem zertifizierten Labor auf Arsen untersuchen lassen. Wenn das jetzt sich um Leitungswasser handelt, könnten Sie das auch bei Ihrem Wasserwerk testen lassen. Diese Möglichkeit bestände. In anderen Ländern der Welt ist das ein bisschen schwieriger, weil dort diese Servicemöglichkeiten nicht bestehen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat einen Grenzwert von 10 Mikrogramm Arsen pro Liter festgelegt. In Deutschland wird dieser Wert selten überschritten. In Bangladesch ist die Situation anders.
Es könnte Ihnen in Bangladesch beispielsweise passieren, dass Sie aber 1 Milligramm pro Liter, also das Hundertfache, dort drin vorfinden. Und dann würden Sie nach einigen Jahren, vielleicht nach 5 bis 10 Jahren, das wäre dann relativ schnell bei dieser hohen Konzentration, Hautschädigungen bekommen und die würden sich dann fortsetzen, könnten sich zu Hautkrebs weiterentwickeln oder Sie könnten auch Krebs der inneren Organe kriegen.
Mitte der 70er Jahre häuften sich derlei Vergiftungserscheinungen in Bangladesch. Zunächst waren die Experten ratlos, doch dann fand man die Ursache. Viele Brunnen, die eigens gebohrt wurden, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern, lieferten tragischerweise mit Arsen verseuchtes Wasser. Da das natürliche Element Arsen ungleich im Untergrund verteilt ist, ist nicht jeder Brunnen in Bangladesch verseucht. Allerdings ist es für die normale Bevölkerung fast unmöglich herauszufinden, ob der eigene Brunnen nun gutes oder schlechtes Wasser liefert. Um das zu ändern, haben die Wissenschaftler im Team von Hauke Harms einen Arsentest entwickelt, der relativ einfach vor Ort angewendet werden kann. Dabei nutzen sie eine besondere Eigenschaft von unschädlichen E. coli-Bakterien.
Bakterien sind dem Arsen auch ausgesetzt und haben einen regulierten Mechanismus, um in die Zelle gelangtes Arsen wieder herauszuschleusen. Reguliert bedeutet, dass dieses System nicht immer angeschaltet ist, sondern erst bei Kontakt mit Arsen sozusagen aktiviert wird. Es gibt also einen molekularen Schalter in diesen Zellen und dieser Schalter, der reagiert auf die Anwesenheit von Arsen.
Leider kann man von außen nicht erkennen, ob die Bakterien ihre Arsenpumpe nun angeschaltet haben oder nicht. Die Bakterien reagieren zwar auf Arsen, man sieht es aber nicht. Doch genau das konnten die Wissenschaftler ändern. Die Forscher haben es geschafft, die E. coli-Bakterien so zu verändern, dass sie bei Kontakt mit Arsen zu leuchten beginnen oder ihre Farbe ändern. Sie entnehmen anderen Bakterien, die diese Eigenschaften von Natur aus besitzen, die entsprechenden Gene und verbinden sie sozusagen mit dem Arsenschalter der E. coli-Bakterien.
Und was wir jetzt seitdem machen, ist zu versuchen, aus diesen Bakterien einen robusten, alltagstauglichen Test herzustellen. Die müssen produziert werden, natürlich unter kontrollierten Bedingungen, die müssen haltbar gemacht werden, die müssen Lagerung, Transport überstehen und die müssen noch funktionieren. Wenn sie dann bangladeschischem Grundwasser ausgesetzt sind, bei vielleicht hohen Temperaturen, wie wir sie hier nicht vorfinden. Da ist also noch ein ganzes Stück Arbeit dran, auch wenn man diese Bakterien schon hat.
Der Arsen-Test mit Bakterien funktioniert zwar bereits, er kann allerdings noch nicht ohne technische Hilfe durchgeführt werden. Im Moment werden die Testbakterien in Glasröhrchen geliefert, in die vor Ort eine Wasserprobe gegeben wird. Nach ungefähr einer Stunde kann dann mit einem sogenannten Luminometer gemessen werden, ob die Bakterien mit Arsen in Berührung gekommen sind und leuchten. Um die Messung weiter zu vereinfachen, arbeiten die Forscher an der Entwicklung eines Papierstreifentests, der so leicht einzusetzen sein soll wie ein handelsüblicher Schwangerschaftstest. Hierbei sollen dann Bakterien verwendet werden, die nicht leuchten, sondern bei Kontakt mit Arsen ihre Farbe verändern.
Das wäre die Idee, dass man wirklich einen vom Endbenutzer anwendbaren Test entwickelt. Aber da sind wir noch nicht ganz so weit, ganz einfach, weil wir müssen uns absolut sicher sein, dass das Ding auch funktioniert, sonst können wir damit nicht auf den Markt gehen. Und so robust ist dieser Test noch nicht. Ganz im Gegensatz zu dem Lumineszenztest, also dem lichtimitierenden Test, der sehr robust schon ist und gut funktioniert.
Sowohl der Lumineszenztest mit leuchtenden Bakterien als auch Prototypen des Teststreifens werden bereits erprobt. Wenn der Arsen-Test positiv ausfällt, können die betroffenen Menschen in Bangladesch meist auf einen nicht belasteten Brunnen in der Nachbarschaft ausweichen. In Deutschland gibt es nur wenige Orte, an denen das Grundwasser eine leicht erhöhte Konzentration von Arsen aufweist. Und falls doch, wird es in den Wasserwerken herausgefiltert. Professor Hauke Harms und ich sind also in der glücklichen Lage, mit einem Glas gesundem Wasser anstoßen zu dürfen.
Vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Ohne gesundes Wasser hätte auch der Hauptdarsteller in unserem Hörstück schon gewusst, ein Problem. Es handelt sich dabei um den Zebrafisch. Nach seinen Genen kann man sozusagen die Uhr stellen.
Schon gewusst, dass auch der Zebrafisch täglich die Uhr stellen muss?
Wenn der Wecker zweimal klingelt, ist's vielleicht noch ziemlich früh. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen und die Glieder fühlen sich bleischwer an. Wer steht schon gern im Dunkeln auf? Der Mensch jedenfalls nicht. Und ebenso wenig der Zebrafisch. Denn Licht ist wichtig für den Tagesrhythmus. Es taktet die innere Uhr. Ohne Licht wären alle Tage gleich, ob Sommer oder Winter, Regen oder Sonne. Der Tag hätte etwa 24,5 Stunden. Das ist die Tageslänge der inneren Uhr. Und die haben wir Menschen alle gemein. Ob Frühaufsteher oder Morgenmuffel, darüber bestimmt das Sonnenlicht. Es eicht die innere Uhr. Es stimmt sie auf einen 24-Stunden-Tag ein und hilft Frühlingsgefühlen aus der Winterdepression.
Damit aber nicht nur am Himmel, sondern auch in unserem Körper das Licht angeht, brauchen wir bestimmte Gene, die sogenannten Uhrengene. Die wurden zunächst bei Fruchtfliegen entdeckt und bekamen die passenden Namen Timeless, Period und Clock. Sie regulieren zum Beispiel verschiedene Stoffwechselvorgänge, damit wir tagsüber auf Touren kommen und nachts abschalten können. Doch woher wissen diese Gene, wann die Sonne aufgeht? Wie kommt das Licht an sie heran? Die Uhrengene zu regulieren ist sehr kompliziert. Noch immer sind viele Fragen ungeklärt. Helmholtz-Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie und Kollegen von der Universität Tel Aviv sind dem Verständnis der inneren Uhr nun einen Schritt näher gekommen, mit Hilfe aus dem Aquarium. Der Zebrafisch stand Modell.
Er ist noch nicht einmal aus dem Ei geschlüpft, schon ist er dem Licht ganz besonders ausgesetzt, denn seine Embryonen sind beinahe durchsichtig. Jede seiner Zellen hat sozusagen ihren eigenen Lichtschalter und muss nicht erst durch komplizierte Vorgänge im Körper angeknipst werden. Tatsächlich fanden die Forscher beim Zebrafisch an einem der Uhrengene ein lichtempfindliches Modul, das die innere Uhr mit der äußeren Uhr in Gleichtakt bringt.
Dieses sogenannte Light Responsive Module, kurz LRM, sagt der inneren Uhr also, wann draußen das Licht angeht. Sonst ginge die Sonne für die Gene also nicht auf. Erstaunlicherweise besitzen auch viele andere Tiere dieses Modul, einschließlich des Menschen. Dabei sind wir nun wirklich nicht besonders durchsichtig.
Dennoch scheint sich der Modulschalter im Lauf der Evolution kaum verändert zu haben. Wie sich in Versuchen herausstellte, funktioniert der Menschenschalter auch beim Zebrafisch. Unser Modul und das Gen vom Fisch verstehen sich gut. Ob das auch umgekehrt funktioniert, das lässt sich nicht so leicht prüfen. Aber mal ehrlich, sind wir nicht alle ein bisschen Zebrafisch?
Vom Zebrafisch kommen wir zum schwarzen Umberfisch. Das ist ein ziemlich dicker Brocken, von dem unser Geräusch des Monats stammt. Erinnern Sie sich? Der schwarze Umberfisch kann bis zu 50 Kilo schwer werden und hält sich am liebsten in Küstennähe auf. Zur Laichzeit produziert er diese merkwürdigen Töne mit seiner Schwimmblase. Wenn es in Südwestflorida dunkel wird, versuchen die Männchen mit dem glucksenden Gesang die Weibchen anzulocken. Dabei hören ihnen allerdings oft auch die Anwohner der Umgebung zu, denn die tiefen Töne sind auch in weiterer Entfernung noch zu hören. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.